Wer von euch mag den Heiligen Geist? Also ich habe heute Morgen nochmal überlegt, was unterscheidet uns eigentlich von den Linken? Wir haben ja bei vielen Fragen auch eine ähnliche Auffassung in Bezug auf Gesellschaftsmodell und. Und irgendwie dachte ich mir so, ja, bei den Linken oder in der Politik ist ja oft so, dass, dieses Linke ist ein Gesellschaftsmodell, ist eine Ideologie, ist eine bestimmte Vorstellung. Aber ist keine Herzenshaltung. Das begegnet mir auch immer wieder, dass ich dann auch den Leuten sage, ja, ihr seid ja schon komische Linke. Also ist das menschenfreundlich? Geht man so damit Geld um? Und man merkt eben, das ist jetzt nicht nur bei den Linken so, ist ja bei vielen anderen so, man merkt eben den Unterschied, ist etwas einfach nur eine Ideologie, eine Idee oder ist es eine Herzenshaltung? Und deswegen ist der Heilige Geist so ein schwieriger Geselle. Weil der will nicht einfach nur eine Ideologie sein, der ist nicht einfach nur eine Ideologie, sondern erwecke und belebe uns, du Geist der Freiheit, heißt der Geist Gottes, will in uns etwas bewegen. Man kann über den Vater nachdenken, so wie wir das getan haben. Wir kommen ja ich hatte es ja am Anfang schon erwähnt, von diesem Konzil von Nicäa her. Man kann über den ersten Artikel vom Vater, über den Vater auch nachdenken, da eine Philosophie, eine Theologie rausmachen und gut ist. Auch mit dem Sohn geht es so, weil deswegen ist man eigentlich zusammengekommen, 325 in Nicäa, um rauszukriegen, was ist das eigentlich mit dieser Person? Wer ist dieser Jesus von Nazareth und was ist er für uns? Und dann in diesem zweiten Artikel des Glaubensbekenntnisses von Nicäa wird ihm berichtet, wir glauben an eben den Sohn. Und dann kommt eben der dritte Artikel, und der war in Nicäa eigentlich nur ganz kurz, der hieß dann nur, wir glauben an den Heiligen Geist. Das Bekenntnis, das wir uns hier angeguckt haben, ihr findet es hinten, also wer es nicht hat, ist ja dann auch das Bekenntnis von Nicäa und Konstantinopel, weil man hat in Konstantinopel dann oder im Laufe der Geschichte nach Nicäa gemerkt, naja, irgendwie reicht das noch nicht so ganz aus. Wie gesagt, in Nicäa hat man den dritten Artikel einfach festgehalten und gesagt, wir glauben an den Heiligen Geist, Punkt. Und hat gemerkt, nee, das ist irgendwie ein bisschen zu wenig, da müsste noch ein bisschen mehr stehen. Und der Heilige Geist, das ist eben nicht, weil wir merken auch, wir hatten es am Donnerstag in der Bibelstunde und letzte Woche auch schon ein bisschen, habe ich davon berichtet, wir merken ja auch, wir kriegen das nicht in den Kopf rein. Trinität kriegen wir nicht in den Kopf. Der Heilige Geist, das ist nicht etwas, was man einfach irgendwie so greifen kann, sondern der Heilige Geist ist eine Kraft, die dein Leben verwandeln will, die mein Leben verwandeln will. Und da ist die Frage, wollen wir das? Will ich das? Ich habe mich doch eingerichtet so in meinem Leben und passt doch irgendwie alles und jetzt irgendwie Verwandlung und Erneuerung und boah, okay, mit 20, ja, alles klar, mit 30 geht es ja irgendwie auch noch und dann wird man allmählich ruhiger und jetzt mit knapp 60, will ich das noch? Natürlich, wird es schwierig. Wem galt der Donner? Ja, ich muss gerade, mir fällt der Name nicht mehr ein. Ich habe schon lange, lange her auch am Pfingsten eben auch über den Heiligen Geist gebetet und da ist auch ein bisschen in mich gekommen und ich habe gesagt, dass der Heilige Geist doch über uns kommen mag und ist, also war noch vor 2006 und dann ist, wie hieß dieser Sturm denn? Einer der größten, die wir in Deutschland jemals hatten, ist dann durchs Land gefegt und hat die ganzen Bäume umgeweht und so und dachte, ja, hoffentlich hast du das nicht verursacht, aber ich, naja, ganz so wild ist er doch nicht. Aber genau das ist das, was passiert. Der Heilige Geist kommt und bringt durcheinander, reißt aus, reißt um, pflanzt neu. Wollen wir das? Also wir sagen ja mittlerweile, es waren 318, höchstwahrscheinlich waren es nicht ganz so viel, aber wenn die Konzilsväter in Nicäa diese 318 über das nachgedacht haben, was der christliche Glaube ist, haben sie ja als erstes eben beschrieben, Gott ist Vater. Und der zweite Artikel heißt dann eben, Gott ist Sohn. Und das ist ja etwas, wo wir alle dann auch gedanklich hinterherkommen. Das kannst du einem Kind erklären. Wenn du sagst, Gott ist Vater, dann hat das Kind ein Bild. Ja, weil jeder von uns hat einen Vater. Manche haben ihn nie kennengelernt und manche würden ihn am liebsten noch vergessen. Kommt alles vor. Aber jeder hat einen Vater. Oder zumindest kennt jeder jemanden, der einen Vater hat. Also wenn wir darüber reden, Gott ist Vater, können wir alle sagen, ja, verstehe ich. Hoffentlich nicht so, wie meiner war. Oder vielleicht, okay, vielleicht noch mal ein bisschen mehr, wie mein Vater war. Aber jeder kann sich darunter etwas vorstellen. Der Sohn ist eben genauso. Jeder hat eine Vorstellung davon, wer der Sohn ist. Aber der Heilige Geist, und das ist eben der Punkt, das den Kindern erklärt, oder zu erklären, ist schwierig. Weil woran denken die Kinder, wenn man ihnen erzählt, naja, das ist der Vater, ja, ja, und das ist der Sohn, ja, ja, und das ist der Heilige Geist. Woran denken sie? An Gespenster. Wie, der Heilige Geist ist so ein Gespenst? Eieiei. Also, dass wir über den Heiligen Geist reden, also in unserer Sprache, ist eigentlich nicht gut, aber steht eben seit Jahrhunderten dann so fest, hat aber eine Geschichte. Der Gote, oder es war anders, wir als Germanen wurden ja nicht dann irgendwie so vom Süden aus der Türkei oder so her missioniert, sondern wir wurden aus dem Norden missioniert. Also es kam ja zum Beispiel so ein Wulfiler. Also im Norden, die Iren, die Schotten, die hatten sich früher bekehrt und die sind dann eben zu uns gekommen, um uns etwas von dem Evangelium zu berichten. Und der Wulfila war einer der Ersten, dann so im 4. Jahrhundert, 5. Jahrhundert, der hat uns etwas dann mitgeteilt vom Evangelium. Und er hat dann auch die Vulgata, also die lateinische Bibel, ins Gotische übersetzt. Ist natürlich ein bisschen schwierig. Wer von euch kann Gotisch? Okay, keiner, ist ja auch eine Sprache, die spricht keiner mehr. Und, aber wenn ich euch was lese, ist ja die Frage, ob jemand versteht, was zum Beispiel Wulfila dann übersetzt hat. Passt gerade wieder? Atta unser tu in ihiminan. Verstanden? Warum sagt er nie, ihr könnt kein Gotisch? Also, Wulfila hat es dann übersetzt, Kolumban, Bonifatius, also Kolumban dann 6. Jahrhundert, so Bonifatius 7., 8. Jahrhundert, die sind eben gekommen, um uns das Evangelium zu verkündigen. Und sie haben es uns verkündigt, eben als dass da ein Gott sei, der Vater, Sohn und der was eigentlich sei. In der gotischen Bibel und im Griechischen und im Lateinischen heißt es ja zum einen Hagion Pneuma, das ist das Griechische, und Spiritus Sanctus ist ja die lateinische Übersetzung. Und das haben die Goten dann halt genommen und halt die iroschottischen Mönche und haben das dann versucht, in unsere Sprache zu übersetzen. Und in dieser Übersetzung ist am Ende dabei rausgekommen, Holy Ghost. Und daher hat sich bei uns das eben auch entwickelt. Wer in eine moderne Bibel guckt, in Englischen, der wird nicht mehr so oft Holy Ghost finden oder der wird neben dem Holy Ghost auch noch den Holy Spirit finden. Das hat einfach etwas damit zu tun, dass dieser Holy Ghost irgendwie missverständlich ist. Kindern macht das Angst, weil der Geist ist ein Gespenst. Der Vater ist etwas ganz Natürliches, der Sohn ist etwas, was wir alle kennen und der Geist ist irgendwie etwas, was uns fremd ist, so ein Gespenst. Und daher, ich weiß nicht, ob es daher kommt, aber es könnte auch etwas damit zu tun haben, dass charismatische Gemeinden, die sehr viel Wert auf diesen Heiligen Geist legen, die legen immer auch sehr viel Wert auf Übernatürliches. Ich habe diese Zeit für mich ja auch durchgemacht, war ein paar Jahre lang so in dieser charismatischen Bewegung, habe da auch tolle Dinge erlebt. Aber es war immer so, das Wichtige war das Übernatürliche. Weil der Holy Ghost, das ist jetzt nicht der, der Heilige Geist, das ist eben nicht der, der so in unser eigentliches Leben hineinpasst, eben so wie Vater und Sohn, sondern ist eigentlich dieses Übernatürliche. Und dadurch wurde aus dem Heiligen Geist eben etwas, von dem man sagen muss, dass er es eigentlich nicht ist. Der Heilige Geist ist etwas, was uns eben auch schon im Alten Testament begegnet. 400 Mal ungefähr kommt der Begriff für das, was wir mit Heiligen Geist übersetzen, im Alten Testament schon vor. Ungefähr ein Drittel dann für die Bezeichnung, also im Zusammenhang mit Gott, ein Drittel der Stellen im Zusammenhang mit dem Menschen und ein Drittel der Stellen im Zusammenhang mit der Natur. Also wir merken, wenn wir uns das im Alten Testament angucken, ist irgendwie schon die Richtung, ist irgendwie ein bisschen eine andere. Wir haben ja eben dann aus das, was Geist ist, eben dann eben so eine Geisteshaltung gemacht. Wir haben daraus gemacht, eben, dass es Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft gibt. Und Geisteswissenschaften, ja, die haben eben eigentlich mit der Natur nicht so viel zu tun. Das ist irgendwie nochmal das, was da drüber schwebt oder was sich dahinter bewegt. Aber wir merken allein, wenn wir nach dem Begriff im Alten Testament gucken, dass der Hebräer eben das ein bisschen anders gesehen hat. Eben wie gesagt, ein Drittel der Stellen in Bezug auf Gott, ein Drittel in Bezug auf den Menschen, ein Drittel in Bezug auf Natur. Man müsste eben sagen, Geisteswissenschaften sind für die Bibel Naturwissenschaften. Ist nichts Übernatürliches. In einer gewissen Weise schon, aber das ist nicht das, was diesen Glauben ausmacht, eben dieses, was man nicht mehr fassen kann. Der Heilige Geist ist auch etwas, was so zum Leben dazugehört, wie man kaum etwas anderes kennt, was zum Leben eben dazugehört. Und der Begriff, den das Alte Testament eben benutzt, ist der Begriff Ruach. Das ist der Begriff für Geist oder für Heiliger Geist im Alten Testament. Und Ruach meint eben zuallererst Atem. Das ist so die erste Füllung dieses Begriffs, Atem. Und Atem, wer so ein bisschen seine Bibel kennt, Atem ist eben etwas, was ja zum Menschen dazugehört, nicht nur irgendwie als on top, sondern es gibt nichts, was mehr zum Menschen dazugehört, was wesentlicher und wichtiger ist für den Menschen als der Atem. Auf Essen kannst du verzichten, auf Trinken kannst du eine bestimmte Zeit lang verzichten, aufs Atmen kannst du auch verzichten, ein paar Sekunden. Und wenn man es übt und die richtige Technik hat, geht es auch irgendwie bis zu 2-3 Minuten, manche dann vielleicht noch ein bisschen länger. Aber das Atmen ist das Urmenschlichste, was es gibt. Und wenn die Bibel, eben das Alte Testament, eben über den Geist redet, redet sie zuallererst über den Atem. Und wir kennen das ja, oder ihr kennt das ja auch höchstwahrscheinlich eben aus dem Schöpfungsbericht. Wodurch wurde der Mensch ein lebendiges Wesen? Indem ihm Gott seinen Atem eingehaucht hat. Wir lesen ja an einer anderen Stelle im Psalm 104, verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen. Also der alttestamentliche hebräische Begriff für Geist ist ein Begriff, der wie kein anderer beschreibt, was zum menschlichen Leben dazugehört. Nichts irgendwie Übernatürliches, nichts irgendwie, was irgendwie sich nicht greifen lässt, sondern wenn du nicht atmest, lebst du nicht. Und das ist eben die erste Bedeutung. Die zweite Bedeutung im Hebräischen für Ruach oder die Übersetzung ist Wind, also Atem und Wind. Und Wind, das ist ja so die bewegte Luft. Wind ist so Luft in Bewegung. Versteht ihr mich eigentlich? Erstmal anders, hört ihr mich? Ob man einen versteht, ist ja nochmal was anderes. Warum hört ihr mich? Und gibt es eigentlich Schallwellen im luftleeren Raum? Also, das Hören, und Israel hat das ja mit auf den Weg bekommen, Schema Israel, höre Israel, funktioniert nicht ohne die Luft. Die Schallwellen, man sieht es ja nicht, bewegen sich durch die Luft. Der Wind ist ja das, was wir nicht fassen können. Wir können heute Windmaschinen machen, um irgendwie Aerodynamik beim Auto oder beim Fahrrad irgendwie zu testen und so, aber das ist ja nochmal was anderes. Den Wind haben wir nicht in der Hand, haben wir nicht im Griff. Er weht, wo er will. Der Wind ist das, was dem Leben dann ja auch Bewegung und Veränderung beschert. Also von daher ist der Wind auch für, also die bewegte Luft, ist eben auch für den Hebräer etwas, was das Allernotwendigste ist. Also nicht nur das Atmen, sondern eben auch, dass Luft sich bewegt, dass Luft in Bewegung ist. Der Geist ist Wind in Bewegung, darum will er auch etwas in Bewegung setzen. Darum will er auch etwas in mir in Bewegung setzen. Und ein dritter Punkt, eine dritte Übersetzung ist, Wind ist wie Lebenskraft, Lebensodem. Wir können das spirituell irgendwie füllen. Wir merken das, wenn es eben so um das Ein- und das Ausatmen geht. Aber ihr alle kennt das auch noch von einer ganz anderen Weise her, die wir nicht erklären können, die eigentlich auch, sagen wir, naturwissenschaftlich irgendwie vollkommen Quatsch ist. Aber die uns verdeutlicht, was das mit dieser Lebenskraft ist. So, jetzt brauche ich mal eine überzeugte Mama, die auch heute noch ein bisschen was Muttihaftes vielleicht in sich hat. Ihr könnt jetzt dafür sorgen, dass die Gemeinde die Kraft des Heiligen Geistes wahrnimmt. Keiner da. Wer ist denn eine leidenschaftliche Oma? Nun kommt. Na, Renate, dann komm mal. Machst du bestimmt heute noch bei deinen Enkeln auch, aber du kennst das auch aus früheren Zeiten, wenn das Kind hingefallen ist und hat dann eine Wunde und dann kommt es angelaufen. Dann pustet man. Was machst du?
Man pustet.
Hä? Und hilft das?
Ja.
Kann mir das mal jemand medizinisch erklären? Eigentlich Quatsch. Danke. Wir haben das irgendwie intuitiv übernommen, dass dieser Atem, dieser Odem, dieser Wind auch eine Lebenskraft eben ist. Und wir kennen das alle. Ich glaube, die Väter machen das ja weniger, aber dann auch. Das ist doch Quatsch. Aber das, also medizinisch. Aber das Kind merkt, und die Schmerzen sind wie weggeblasen. Also wenn wir über den Heiligen Geist nachdenken, der ins Deutsche übersetzt eben so einen merkwürdigen Klang hat, dann ist, wenn wir vom Hebräischen herkommen, vom Ursprung herkommen, dahinter etwas ganz anderes mit verbunden. Der Heilige Geist ist, und das haben wir ja gerade in der Lesung auch aus Hesekiel gehört, das ist eine Kraft, die das Tote wieder lebendig macht. Der Heilige Geist ist eine heilende Kraft. Der Heilige Geist ist eine verändernde und eine verwandelnde Kraft. Und er ist nicht einfach etwas Übernatürliches, sondern der Heilige Geist ist das Natürlichste, was es gibt. Ruach ist im Hebräischen auch feminin, nicht maskulin. Weil Ruach das Gebärende ist, die Ruach, die Atem, ist etwas, was Leben hervorbringt. Und das ist etwas, was eben der Hebräer alles auch dabei mitdenkt. Von Ruach leitet sich auch dieser Begriff, dieses hebräische Wort Revacha ab. Und Revacha heißt Befreiung oder Freiheit oder in die Weite führen. Erwecke und belebe uns, du Geist der Freiheit. Das ist eben auch genau das, was damit verbunden ist beim Geburtsvorgang. Der Geburtsvorgang ist ja der Weg des Menschen in die größere Freiheit hinein. Du musst durch den engen Kanal und musst in diese Freiheit hinein, um leben zu können. Jede Gemeinde, in der jemand das dann das Gefühl hat, er kann hier nicht frei leben und atmen, hat ein Problem. Und ich sage, habe das ja auch schon häufiger gesagt, zu Leuten, die zu uns kommen, wenn du hier nicht frei atmen kannst, wenn du nicht der sein kannst, der du bist, dann geh woanders hin. Natürlich sind wir so, wie wir sind, mit all unseren Macken und so, aber der Geist der Freiheit will nicht, dass wir uns einengen und klein machen und irgendwie beschränken, sondern der Geist der Freiheit will, die Ruach will, dass wir leben und in Freiheit leben. Von Anfang an in der Bibel geht es immer darum, dass der Mensch aus der Knechtschaft in die Freiheit hineingeführt wird. Und als dieser Mann aus Nazareth vor nun gut 2000 Jahren in diese Welt gekommen ist, als er dann anfing zu wirken, dann ging er in die Synagoge und man reichte ihm eine Schrift und dort las er dann vor ein Wort. Wir können es in Lukas 4 nachlesen, es kommt aus Jesaja 61. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, zu verkündigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Also der Geist ist nicht so ein bisschen so ein spiritueller Überbau, den wir nicht erklären können, sondern ist eine Wirkmacht, die alles auf den Kopf stellt. Und Jesus sagt, dieser Geist ruht auf mir. Dieser Geist, das ist der Geist, der mich beseelt und das ist auch der Geist, der euch dann beseelen soll. So spricht Gott der Herr, Odem komme hervor von den vier Winden und blase dieses Getötete an, dass sie vielmehr lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte, da kam Odem in sie und sie wurden wieder lebendig und sie stellten sich auf ihre Füße. Als Jesus sich von seinen Jüngern dann verabschiedet hat, hat er zu ihnen gesagt, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, sondern ich gebe euch den Heiligen Geist, ich lasse euch diese Ruach da. Und dann an einer Stelle lesen wir eben, wie er sie angeblasen hat und sie Ruach bekommen haben. Das ist etwas, was am Ende wirklich Leben verwandeln kann. Und das ist die Frage, ob du das willst. Willst du das? Diese Verwandlung. Wollen wir das als Gemeinde, diese Verwandlung? Man kann aus dem Heiligen Geist eine Ideologie machen. Man kann ihn besingen und man kann daraus etwas Übernatürliches machen. Dann ist es weit weg von meiner Wirklichkeit. Aber dann ist es nicht der Heilige Geist der Heiligen Schrift. Der Heilige Geist in der Heiligen Schrift ist der, der dir unter die Haut gehen will. Willst du das? Willst du das? Will ich das? Oder soll alles so bleiben, wie es ist und wie es war? Der Geist ist in der Lage, wieder lebendig zu machen. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Und als er das sagte, blies er sie an. Nehmt hin den Heiligen Geist. Nehmt hin. Wir können in dieser Welt, so wie wir an der Luft nicht irgendwie vorbeikommen, wir können in dieser Welt eigentlich nicht am Heiligen Geist vorbeikommen. Die Frage ist nur, ob du dein Segel spannst, das Segel in deinem Leben, um die Kraft dieses Geistes einzufangen und dir Richtung und Ziel geben zu lassen. Das ist die Frage. Ob eine Gemeinde lebendig ist, ob sie lebt und überlebt. Da gibt es viele dann auch Parameter, auf die wir keinen Einfluss haben. Aber die erste Frage ist, sind wir bereit, unser Segel zu spannen und zu sagen, oh komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei mir ein. Kehre bei mir ein. Willst du das? Oder sagst du dir, naja, ist doch schön so. Es gibt einen schlechten oder na, es gibt einen guten Konservatismus. Weil die Konservativen, das sind ja die, die bewahren und die festhalten wollen. Und der Heilige Geist ist nicht der, der sagt, alles, was konservativ ist, ist Mist. Nein, der Heilige Geist lehrt dich zu unterscheiden, was ein guter und ein schlechter Konservatismus ist. Weil das, was du bewahren sollst, ist das, was sich bewährt hat. Daran musst du festhalten. Und was ist im Bau eine Bewährung? Es hat etwas mit dem Fundament zu tun. Ein Fundament, was sich auch bewährt hat, das sollte man nicht wegstoßen. Sollte man nicht sagen, machen wir einen Haken dran. Und was ist das Fundament unseres Glaubens? Die schönen Lieder, die wir vor 100, 200, 300 Jahren gesungen haben, die Übersetzung meiner Bibel, wo dann noch es richtig drin stand, ist das die Grundlage unseres Glaubens? Einen anderen Grund kann niemand legen, außer Jesus Christus. Wenn wir das nicht mehr festhalten und bewahren, wenn wir an diesem Punkt nicht mehr konservativ sind, wenn wir das zum schmückenden Beiwerk machen, dann hat Gemeinde keine Zukunft. Und dann habe auch ich als Christ nicht die Möglichkeit, in der Kraft zu leben, die mir eigentlich Gott geben will. Und wir halten so oft in unseren Gemeinden an Dingen fest, die nicht zu unserem Fundament gehören, die zu meinem Leben dazu gehören. Und wo ich dann auch sage, ja, das hat mir gut getan. Aber ist das unser Fundament? Bestimmte Lieder gesungen zu haben, bestimmte Texte gelesen zu haben? Nein, das ist nicht mein Fundament. Und wenn der Geist Gottes kommt, dann bringt er durcheinander. Und schlecht konservativ zu sein, heißt, das festzuhalten und zu konservieren, was am Ende einengt. Dann darf man nur noch diese Lieder singen, dann darf man nur noch diese Predigt hören, dann darf man nur noch diese Übersetzung nehmen und lesen. Und da ist dann die Welt voll von. Und was macht dieser Geist? Er macht eng. Er macht eng. Und die Ruach will in die Weite führen. Deswegen, konservativ sein gehört zum Christsein dazu. Wir halten fest an Christus, an dem, was sich bewährt hat. Aber wir halten nicht fest an dem, was am Ende nur Ballast ist und uns tötet, weil es uns einengt. Wenn der Geist der Wahrheit kommt, wenn der Geist der Verwandlung kommt, ist nur die Frage, spanne ich meine Segel auf oder hole ich sie wacker ein, weil er bringt ja zu viel durcheinander. Und seid gewiss, der Heilige Geist bringt eine Menge durcheinander. Wo er weht, ja, da kommt Leben in die Bude. Und dem muss man sich immer und immer wieder stellen. Der Apostel Paulus hat dann später nochmal das so beschrieben, was das bedeutet, dass der Heilige Geist für uns gekommen ist. Also ist nicht die allumfassende Beschreibung, aber es ist eine Beschreibung. Denn er sagt, so schreibt es den Römer im Römer 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Eine Gemeinde, die nicht von Jahr zu Jahr liebevoller wird, ist vielleicht eine Gemeinde, die ihre Segel eingeklappt hat. Ein Christ, der nicht von Jahr zu Jahr liebevoller und barmherziger wird, ist ein Christ, der sein Segel eingeholt hat, wo der Wind des Geistes nicht hineinwehen kann. Wenn du nach 10, 20, 30 Jahren immer noch nicht über dir geschehenes Unrecht hinweggekommen bist und es immer wieder ausgraben musst, wenn du an dem festhalten musst, was vor 1, 2, 3 Jahren Schlimmes dir widerfahren ist, ist das menschlich verständlich. Aber ich sage dir, der Geist will es wegwehen. Er will kommen und machen, damit es nicht mehr wehtut, damit du wieder aufstehst und weitergehst. Ein Christ, der nicht von Jahr zu Jahr liebevoller wird, sollte überlegen, ob er nicht, sag mal, seine Segel wieder neu spannen sollte, ausspannen sollte und sagen sollte, komm, Heiliger Geist, komm, lass deine Wahrheit in mir wohnen, komm. Und wenn du etwas wegwehen willst, weh es weg. Ich will die Kraft deiner Wirklichkeit in meinem Leben haben. Ich will die die Lebenskraft, die nur du geben kannst, du Geist der Wahrheit, den diese Welt nicht hat, will ich in meinem Leben haben. Komm, komm. Und darum feiern wir Pfingsten, weil wir immer wieder neu auch herausgefordert sind, uns dem zu stellen. Ganz persönlich, aber auch als Gemeinde. Ich lade euch ein, wenn ihr mögt und könnt, aufzustehen und aus vollem Herzen mit uns zu singen. Herr, lass deine Wahrheit uns vor Augen stehen. Lass in deiner Klarheit Lug und Trug vergehen. Und wer ganz mutig ist, kann sich so hinstellen. Und vielleicht kommt ja gleich schon der Wind, der dein Leben durcheinander bringt. Herr, lass deine Wahrheit